Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu, bei mir ist der Daniel.
Morgen.
Morgen. Und wir haben heute den Mario zu Gast aus Karlsruhe. Guten Morgen.
Hallo.
Hallo Mario. Hi. Du warst schon lange, lange, vor Urzeiten warst du mal zu Gast, aber sag doch am besten nochmal kurz, wo du herkommst, also was du da machst und wieso du da bist.
Ja, ich komme aus Karlsruhe und ich war bei euch im
mein
Podcast.
Beileid.
Das hört man immer wieder, aber Karlsruhe ist wirklich toll. Ich komme aus Karlsruhe und ich war schon mal im Podcast wegen des Vereins, bei dem ich Vorstand bin, und zwar heißt der Retro Games e.V. Und wir sind so ein Spielemuseum, will ich es mal nennen.
Du bist übrigens jetzt schon sympathisch, weil du Verein sagst, und das sage ich auch als Franke und muss mich deswegen jedes Mal auslachen lassen von meinen Kollegen im Büro, weil die sagen, das heißt Verein. Und dann sage ich, nein, da ist ein R drin, und wenn da ein R ist, dann spreche ich das aus. Verein.
Ich dachte, das heißt Club.
Club.
Bei mir kommt ja noch dazu, dass ich Italiener bin. Vielleicht roll ich deshalb das eher so.
Vereino, oder was das heißt.
Genau, der Verein ist ja sehr, sehr schön. Da waren wir ja mit Superlevel-Ausflug auch schon mal bei euch. Ich war zweimal.
Ach, das ist der Eselspark?
Ja, genau. Der Mario ist der Vorsitzende des Eselsparks. Ganz genau. Nein, mit Jeremy waren wir da, Gunnar Lott haben wir da getroffen. Immer wieder eine Reise wert. Also unbedingt mal vorbeischauen, wenn ihr im Süden unterwegs seid. Habt ihr denn irgendwie neue Errungenschaften, für die es sich lohnt, bei euch vorbeizukommen in dem Retro-Verein?
Also speziell für eure Hörer, das weißt du ja, haben wir den Vinitron, also diesen Indie-Arcade-Automat. Mhm. Und immer wieder neue Sachen. Also jetzt speziell zur WM planen wir eigentlich so eine kleine Sonderausstellung mit typischen Fußballspielen, und da haben wir auch sogar Fußballflipper und Fußball-Arcade-Automaten. Also lohnt sich immer, bei uns vorbeizuschauen.
Und dieser Vinitron, der hat ja auch eine Superlevel Special Edition, da ist dann so ein Boxhandschuh eingebaut und dann kriegt man in die Fresse, wenn man verliert.
Ja, habe ich auch schon mal gehört. Nee, aber der hat, es ist Wahnsinn, wie es im Moment auf dem Vinitron bei uns abgeht. Also wie viele Leute extra nur wegen dem Vinitron bei uns vorbeischauen. Also das hat man vor allen Dingen gemerkt, als das Nidhogg plötzlich auf Steam rauskam und einer breiten Masse zur Verfügung gestellt wurde. Und die Leute haben dann alle gehört, aha, das Original Nidhogg gibt's auf dem Vinitron, und die kommen jetzt extra alle zu uns, nur um auf dem Vinitron Nidhogg zu spielen.
Super, eine Arcade-Renaissance, ist doch super.
Ja.
Gut, also wir überlegen ja hin und wieder mal auch, ob wir uns im Süden da mal bei euch treffen, vielleicht für so ein kleines Hörertreffen oder so, aber da können wir ja mal im Detail planen. So, du bist jetzt aber heute da, gar nicht wegen eines Retro-Spiels, hat auch gar keinerlei Anleihen oder so. Es geht um einen iOS-Titel namens Monument Valley.
Ja. Und zwar war ich da Beta-Tester bei Monument Valley und hatte dir schon vor, ich glaube, das ist schon 2 Monate oder sowas her, einfach mal geschrieben, dass ich da Beta-Tester bin. Und ich finde, das ist schon das Spiel des Jahres für mich.
Oh.
Und es war vor 2 Monaten, als ich der Ansicht war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also für mich ist Monument Valley schon so ein Meilenstein, würde ich es jetzt nicht nennen im iOS Store. Ist vielleicht der falsche Begriff, aber Monument Valley setzt im Moment einfach so ein absolutes Ausrufezeichen für ein gelungenes iOS-Spiel.
Wie wird man denn dann Beta-Tester für sowas?
Das war eigentlich ganz witzig, denn Ustwo Games, sagt ihr Ustwo oder Astwo?
Astwo. Ich sag Astwo.
Ah, ja. Okay. Okay.
Es kann aber auch sein, dass es der russische Entwickler Ustwo ist. Aber ich habe jetzt instinktiv sofort Astwo gesagt, aber ich möchte auch meine Hand nicht ins Feuer legen, dass es wirklich so heißt.
Ja, aber da die in London ansässig sind, würde ich es auch vermuten, dass man es Englisch ausspricht.
Spricht dafür zumindest, ja.
Okay, wobei Mr. Talky, also der Twitter-Account vom Astwo Astwo-Gründer, der hat ja als Namen Mills Astwo. Also ich hätte jetzt gedacht, das ist der Nachname, aber
Aber dann wäre es ein schöner Zufall auf jeden Fall. Also es hat auf jeden Fall damit was zu tun. Aber da es zwei Entwickler sind, liegt es natürlich schon nahe. Aber ja, okay. Du hast dich einfach beworben. Du hast jetzt keinerlei Bezug zu diesen Menschen oder persönlichen Kontakt oder so.
Überhaupt nicht. Und deshalb war ich auch so überrascht. Also man hatte sich einfach mit ein paar Zeilen bewerben sollen, was man so macht und welchen Bezug man eigentlich so zu Games hat. Und dazu habe ich natürlich reingeschrieben, dass ich dabei Retro-Games bin und so weiter und mich vor allen Dingen für Retro-Spiele interessiere und auch schon sehr lange auch Macs im Einsatz habe und iOS-Spiele spiele. Und es hat zufälligerweise geklappt. Also ich habe dann Testflight bekommen und die erste Beta-Version und war dann von Anfang an mit dabei. Und es war ganz interessant, so die Entwicklung des Games zu sehen. Wirklich wie die Jungfrau zum Kind.
Also macht man sich da nicht auch ein Spiel ein Stück weit kaputt? Also weil ich höre immer von so Leuten, die halt QA machen, dass die dann halt sagen, ja toll, da ich muss dann halt das gleiche Spiel irgendwie 20 Mal spielen und wenn es dann irgendwie fertig ist und eigentlich das fertige, gute Finale spielt, dann habe ich keinen Bock mehr drauf.
Ja, ist schon richtig. Ich weiß, was du meinst. Das war bei mir auch ein bisschen so, denn es waren am Anfang noch nicht, standen natürlich noch nicht alle Levels und man hatte dann noch nicht diese komplette Experience, aber ich finde, das, was Monument Valley auch so auszeichnet, ist eigentlich so die Ersterfahrung, die man eigentlich mit diesem Game macht und mit der Game-Mechanik, was so diese isometrische Ansicht angeht. Und das war für mich beim ersten Mal, wo ich es gespielt habe, und es waren eigentlich damals nur zwei Level, hat es mich schon genauso geflasht wie jetzt nochmal, nachdem ich eigentlich die Originalversion dann nochmal gespielt
habe. Okay, aber du hast dann nur zwei Level bekommen, also du hast noch nicht das komplette Spiel quasi gesehen in der Beta-Phase, sondern okay, ja, dann ist das ja sowas wie eine kleine Demo, also wo man sagt, okay, man probiert mal zwei Level aus und dann, die haben dir schon so gut gefallen, dass du dann ja dich richtig freuen konntest auf das finale Spiel und weil du ja wusstest, da ist dann noch viel mehr drin, aber gut. Ja, dann lass uns doch mal erklären, was es überhaupt ist, also während der Manu im Hintergrund, glaube ich, seine komplette Wohnzimmereinrichtung umbaut.
So, ich bin wieder da, mein Kopfhörer-Akku war leer.
Ach so, okay. Ich
habe überhaupt nicht mehr gehört die letzten 5 Minuten, tut mir leid.
Und zwar, ich finde, man kann das Spiel sehr schön beschreiben als ein Gemälde von M.C. Escher zum Spielen, weil das setzt nämlich genau darauf auf, also ich glaube, diese Gemälde oder diese, ja, sind es Gemälde oder Bleistiftzeichnungen oder sowas sind es, glaube ich, ganz oft von Escher, die kennt ja jeder, diese, also ganz berühmt ist ja zum Beispiel diese, wie heißt es, dieses Aquädukt, was im Kreis läuft, also was irgendwie überhaupt nicht funktionieren kann physikalisch, aber das anhand optischer Täuschungen oder geometrischer Zeichnungen ist, da sieht das so aus, als dass dann zum Beispiel der Fluss den Berg rauffließt und am Ende wieder in sich selbst reinfließt, über dieses Aquädukt oder so. Oder dass zum Beispiel Säulen so im Kreis angeordnet sind, dass das irgendwie gar nicht gehen könnte. Oder Treppen, die eben quasi im Kreis laufen und so. Und Echochrome hat es auch. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt für die PlayStation. Hat ja genau dieses gleiche Prinzip quasi eingesetzt für ein Spiel als Rätsel, indem du nämlich, ja, die Sichtweise, also die Kameraperspektive so manipulieren musstest, dass sich eben so optische Täuschungen ergeben und du dann mit einer Spielfigur drüber laufen musst. Also ich finde, damit kann man es sehr gut erklären, oder was meint ihr?
Ja, also Escher und Echochrome gepaart mit so ein bisschen Fess-Stimmung.
Ja.
So, dann tat man es eigentlich ganz gut. Aber das Escher ist ja auch nicht irgendwie so ein bisschen bloß, sondern wie du es gerade gesagt hast, dieses endlose Wasser oder diese unendlichen Stufen, stellenweise sind die ja wirklich sehr, sehr detailgetreu auch nachgebaut. Also dass ganz offensichtlich auch mit dieser Referenz gespielt wird, dass man es auch sofort erkennt. Es wird jetzt nicht irgendwie heimlich oder so subtil verwendet, dieser Effekt, sondern es ist schon sehr... Hallo, also, genau den Effekt wollten wir erreichen.
Wenn ihr jetzt Escher erwähnt, also ich finde schon so aus geometrischer Sicht stimmt es schon. Aber was jetzt den Grafikstil an sich angeht, hat es eigentlich überhaupt nichts mit Escher zu tun. Also Escher hat ja im Prinzip nur Schwarz-Weiß-Zeichnungen angefertigt. Und das müsste man noch dazu sagen, dass Monument Valley eigentlich gerade von den Farben und von der Farbenpracht lebt. Und ich weiß nicht, habt ihr mal Windowsill gespielt? Sagt es euch was? Von Vectorpark.
Mhm. Ja, das ist ein. Also ich habe die Browser-Version gespielt. Ich weiß nicht, ob es da inzwischen auch eine andere gibt. Aber das war damals so ein Browser-Game, was man einfach...
Es gibt auch eine iOS-Version davon. Und ich finde, gerade was so was so die Grafik angeht, da kommt das dem Windows Hill schon sehr ähnlich. Also es ist ein ähnlicher Stil. Mhm.
Und
sagt mir gar nichts.
Wollen wir?
Solltest du aber mal spielen, ist wirklich gut. Also macht echt Fun.
Ja, ist aber schon echt, also das ist bestimmt schon 4, 5 Jahre alt oder sowas. Ja, weißt du, das damals ging das mal irgendwie so rum und dann hat es jeder ausprobiert, weil es halt auch so witzig war, weil es war ein Spiel, was dir absolut nichts erklärt hat. Und dann hast du halt einfach mal rumgeklickt auf einem schwarzen Bildschirm und auf einmal hast du so, ach, oh, hier oben ist irgend so ein Punkt, wo die Maus dann, glaube ich, zu so einem Griff, also so einer Hand wird. Und dann kann ich dran ziehen und dann hast du halt wie an so einer alten Lampe so klick das Licht angemacht. Und auf einmal ging dann irgendwie, hast du gesehen, oh, hier, jetzt kann ich durch das Licht auf einmal was sehen. Und
im Grunde genommen ist es ja bei Monument Valley genauso. Also es gibt ja nur ein minimalistisches Tutorial. Ja, und alles andere erklärt sich ja dann wirklich im Spiel selbst.
Ja, wobei man auch sagen muss, man hat eigentlich selten irgendwie eine Möglichkeit, was anderes zu machen. Also es ist ja von der Rätsellogik, nenne ich es jetzt mal, schon so linear, dass du eigentlich auch gar nicht weiterkommst, wenn du nicht genau das machst, was von dir verlangt wird in dem Moment.
Das ist richtig. Also, das hat mich auch ein bisschen, also ich will nicht sagen enttäuscht oder so, aber ich hatte am Anfang auch mehr vermutet, dass man vielleicht mehrere Möglichkeiten hat, dass man vielleicht aufpassen muss, was tue ich jetzt, damit ich nicht nachher vielleicht bestraft werde oder nicht mehr zur Lösung komme. Aber es ist wirklich so, Monument Valley ist absolut geradlinig. Also drücke Schalter.
Es hat auch einen schönen Flow, aber es ist jetzt bei mir nie passiert, dass ich irgendwie überlegen musste wirklich. Also es hat sich aus der Optik heraus immer sehr deutlich auch gezeigt, was man machen musste. Es wird sehr drauf bedacht, auch hat man richtig gemerkt, wenn da irgendwie mehrere Türen zum Beispiel jetzt auf dem Bild zu sehen waren, dann war immer nur die als nächstes, immer nur die geöffnet, die auch wirklich begehbar ist als nächstes. Also es hat dir damit auch sehr, sehr visuell deutlich gemacht, du musst jetzt versuchen, da oben hinzukommen. Ja,
ja, oder es gibt auch eine Stelle, da triffst du dann so Raben, die finde ich werden übrigens sehr schön eingeführt. Und zwar vor jedem Level kommt immer so ein kurzer Beschreibungstext. Also das ist eine sehr schöne Mechanik, dass sie dir immer so eine Art Foreshadowing geben. So. Ja. Das ist das, wie heißt denn diese Prinzessin, die man spielt? Der Name ist mir jetzt irgendwie entfallen.
Ida.
Genau. In Level 5, das Level, in dem Ida das nervige Volk der Raben kennenlernt. Was steht dann da? Und dann siehst du halt diese Raben und die machen aber halt nichts, außer sie anbrüllen. Also halt, oder sie so anschreien. Ja. Und das finde ich eine der besten Animationen im ganzen Spiel, weil sie dann wirklich so ein bisschen, man sieht, wie die Haare von ihr so ein bisschen flattern und sie halt so nur so zurückschreckt, aber es passiert eigentlich nichts. Ich dachte, als die eingeführt werden, dachte ich, oh, jetzt kommt so ein bisschen so eine Art Bomberman rein, also dass man halt quasi, oder Pac-Man, dass man halt quasi diesen Raben irgendwie aus dem Weg gehen muss und wenn man nämlich einem begegnet, dann ist das Level vorbei und ich muss wieder von vorne anfangen. Aber eigentlich machen die nichts, außer dich an der Stelle nur quasi abbremsen oder zurückhalten, dass du halt da nicht weiter kannst. Aber das Level ist nicht beendet, wenn du einem Raben begegnest.
Ja, du gehst nie Game Over oder so, ja.
Wobei, da kann ich eine kleine Geschichte erzählen aus der Beta-Phase. Die Raben, die begrenzen ja den Weg, den man gehen kann. Also wenn man einem Raben direkt gegenübersteht, dann kann man ja nicht mehr weiterlaufen. Und in den ersten Versionen von Monument Valley gab es eine Stelle, da hat ein Rabe einen richtig so festhalten können. Das heißt, ist man an eine falsche Stelle des Schirms gelaufen, kam dann plötzlich der Rabe und man war in so einer Endlosschleife. Und das wurde dann natürlich während der Beta-Phase behoben, aber es passt jetzt ganz gut.
Ja, man merkt im Spiel auch diesen Polish an. Also das ist ja, was iOS-Spiele ja oft irgendwie abhebt von anderen Spielen. Haben wir ja auch bei Threes und so besprochen. Dieser Polish, der dann einfach drinsteckt. Also du hattest es mir ja vor Monaten erzählt. Und wenn man jetzt irgendwie auf die Spieldauer guckt und diese Linearität, dann darf man sich ja schon ein bisschen als Konsument, ohne jetzt Einblicke zu haben, wie viel Ressourcen die reingesteckt haben. Und so fragt man sich ja dann, was ist denn in der Zeit alles passiert? Aber das Spiel hat einen sehr, sehr angenehmen Fluss, also sowohl von die Musik, die dich dadurch begleitet, diese Textboxen, die der Daniel gerade erklärt hat, die den Level einführen, diese Anfangsanimation, die ganze Stimmung, in die dich dieses Spiel versetzt, das wirkt von vorne bis hinten sehr geschliffen und sehr rund. Fast schon einen Tick zu glatt irgendwie.
Und kein Witz, Manu, weil du jetzt gerade angesprochen hast, dass wir uns vor 2 Monaten darüber unterhalten haben. Also die Version, die ich dann damals vor 2 Monaten gespielt habe, war schon die endgültige Version. Also da ist wirklich kein Level mehr oder nichts anderes mehr dazugekommen. Was ich dann nochmal festgestellt habe, zwischen der letzten Beta-Version also der kompletten letzten Beta-Version und dem aktuellen Spiel, da wurde noch mal ein bisschen an den Farben gedreht. Also die haben tatsächlich minimalistisch noch mal was an den Farben ein bisschen geschraubt, dass es in meinen Augen ein bisschen kräftiger und heller wirkt. Und das ist genau das, was du auch gerade eben gesagt hast. Also man sieht, dass die mit unwahrscheinlich viel Liebe und extremem Engagement wirklich bis aufs Detail versucht haben, das Spiel so perfekt wie möglich zu machen.
Und diese Farben, das ist auch genau das, was es dann von Echochrome abhebt. Also Echochrome war ja sehr auf dieses Schwarz-Weiß auch. Das hat sich ja da noch mehr so an den Escher-Vorlagen orientiert. Da hatte man aber auch deutlich mehr Rätsel. Also da waren es ja wirklich so abgesteckte Level. Und dann eben auch diese Move-Version, die ich dann gespielt habe, die hat dann halt nochmal neue Elemente eingeführt. Aber das war schon ein astreines Rätselspiel, sage ich es jetzt mal. Ja? Wo drumherum eigentlich wenig passiert ist und auch optisch hat es sehr schnell abgebaut, fand ich. Also die ersten Level waren großartig und dann wurde es ein bisschen fad. Und das ist bei Monument Valley ganz, ganz anders. Also dass jeder Abschnitt, jedes neue Kapitel, was dazukommt, man kann sich ja fast gar nicht satt sehen an diesen neuen Settings. Und dann bist du unterirdisch unterwegs und dann wieder oben und dann kommt wieder so ein absoluter Perspektiven-Mindfuck. Genau, und dann gibt's wieder Phasen, die einfach nur schön sind. Ja, also da ist so viel Abwechslung drin, dass mir die kurze Spieldauer da auch gar nichts ausmacht, weil es einfach in sich so stimmig ist.
Ja, ist irgendwie komisch. Mir fällt jetzt gerade auf, so oder meint ihr, das ist jetzt gerade so ein Gegentrend, dass jetzt sich auf einmal auf iOS, weil wie gesagt, wir hatten letztens Tengami, was ja so ähnlich war, was irgendwie ja spielerisch wenig Anspruch bot, sondern einfach nur durch seine Präsentation halt irgendwie künstlerisch unterhalten wollte. Und das Monument Valley schlägt ja auch in genau die gleiche Kerbe, dass man sagt, gut, wirklich gefordert wird man da eigentlich nicht, sondern es ist eigentlich so dieses Erlebnis, die Farben, die Musik, und es spricht halt eher so die, ja, ich glaube so die Leute wie uns an, die halt sagen, ach komm, hör mal auf mit dem Free-to-Play Flappy Bird-Scheiß da, sondern wir zahlen lieber 2,50 Euro oder 5 Euro oder was es sind für Tengami und haben dann aber unsere 3-4 Stunden ruhige, entspannte Unterhaltung.
Absolut, ja. Also ich sehe das so als diese Nachgeburten von, die Nachfahren von Journey, ne? Wo man eben, wo die viele Spieler gemerkt haben und auch gesagt haben, genial, also ich möchte so Spielfilmlänge Spiele haben, die mich abends nochmal kurz unterhalten, die mich zum Nachdenken bringen, die einfach schön sind, die entspannend sind, bei denen ich nicht irgendwie frustriert das Gamepad in die Ecke pfeffer und die ich aber auch an einem Abend schaffen kann. Also ich finde, dass das so genau in diese Sparte reinfällt. Absolut.
Das finde ich auch. Ich finde auch, solche Games kann man nicht irgendwie in so ein typisches Genre stecken. Also eigentlich ist es ja ein Puzzler. Aber ich würde das niemals als Puzzler bezeichnen. Also für mich sind solche Spiele wie jetzt Monument Valley oder wie es auch Machinarium oder Sword and Sorcery oder so oder Rhymdis Kapsel war, das sind für mich, also ich nenne die immer so Erlebnis-Games, weil ich finde, du kaufst da im Prinzip nicht ein Spiel und nicht ein Spiel wegen einer Game-Mechanik oder wegen eines Genres, sondern weil du da
die Stimmung aufsaugen.
Du tauchst da in ein komplettes Universum ein und das hat bei Monument Valley für mich genauso schnell und so gut funktioniert wie bei anderen Spielen wie zum Beispiel Sword and Sorcery, wo du wirklich in dieses Universum eintauchst und dich sofort wohlfühlst. Und auch wenn, das hatten wir ja schon angesprochen, das Spiel ist ja nicht lange, es geht ja ungefähr eine Stunde oder so, aber du fühlst dich trotzdem belohnt dafür. Also
ja. Und was wieder auch der These widerspricht, Manu, weil hast du das nicht letztens auf Twitter da rumgemosert, weil die Clash of Clans-Macher Supercell haben ja wieder irgendwie eine Highlight-Position im App Store bekommen für ihr neues Spiel. Und dann war das halt so die Logik, die ja durchaus nachvollziehbar ist. Und nach dem Motto, ja, also die haben es nun wirklich jetzt nicht nötig, weil die machen jetzt in ihr Clash of Clans und in ihr Heyday machen die halt einen Button rein für die Leute, die spielen. So, hey, guck mal hier unser neues Spiel und sofort haben die 2 Millionen Gamer in den nächsten 10 Minuten in ihrem Spiel drin. Aber Monument Valley hat auch ein Highlight bekommen. Also das spricht ja schon gefreut. Dafür, dass gefreut. Apple
war dann da aber nach meinem Tweet.
Es kann natürlich sein, dass die sagen, oh, scheiße, der Manu hat gemeckert, mal schnell Steve Jobs, Steve Jobs nicht mehr, sondern der Nachfolger hat dann wahrscheinlich persönlich angerufen und hat gesagt, hey, App Store Germany, was ist da los? Manu spielt, hat auf Twitter rumgemosert, macht mal Monument Valley ins Highlight, aber nee, genau Spaß so beiseite, spricht ja irgendwie wirklich dafür, dass Apple da offenbar nicht nur Sachen reintut, die halt viel Geld versprechen, also siehe die neuen Supercell Free-to-Play-Gelddruckmaschinen, sondern auch so Sachen, die sie offenbar selber für wertvoll halten und Sachen, die sie halt gerne auf ihrer Plattform sehen, weil das kannst du natürlich auch irgendwie sagen, wenn der nächste Apple-Werbespot kommt, dann wird wahrscheinlich weniger das Supercell-Spiel im Trailer vorkommen, sondern eher halt sowas wie Monument Valley, weil es halt einfach mehr in diese Apple-Philosophie des Schönen, des Geistreichen, des Designvollen reinpasst.
Ja, das sind so diese Vorzeigetitel, das was Sony ja auch auf den E3-Konferenzen und so jetzt gemacht hat, also The Witness oder so sich zu holen, scheint jetzt wohl auch bei Apple dann eben so langsam Gefallen zu finden, die solche Titel dann auch zu featuren, absolut.
Eine Frage noch, habt ihr es auf dem iPhone oder auf dem iPad gespielt?
Absolut auf dem iPad, auch, weil es halt so schön ist.
Ja, habe ich nämlich auch, weil ich habe mich da letztens auf Twitter mit dem Hagen gestritten, also mit ausnahmsweise Hagen. Gut, mit dem kann man sich immer streiten, das ist das ist eigentlich, der ist immer ein Streit wert. Aber der hat halt eben gesagt, hey, iPhone fand ich so schön und sonst was. Und habe ich gesagt, also ich würde tatsächlich, wenn die Wahl besteht, immer sagen, zum iPad greifen, weil da wirken die Farben, die ganze Welt und so, das wirkt da einfach viel besser als auf dem kleinen Bildschirm.
Ja, also gerade bei so einem Point-and-Click-Spiel finde ich das iPad immer die erste Wahl. Bei so anderen Spielen, wo man, sage ich mal, das Gerät so zwischen den Fingern hat und hat ein Steuerkreuz rechts oder ein Feuerbutton links oder so, da ist natürlich das iPhone manchmal angenehmer. Aber so ein grafisch opulentes Spiel auf alle Fälle auf dem iPad.
Ja, wobei, wie gesagt, also wenn er gesagt hat, es hat ganz gut funktioniert, ist es ja universal, also von daher kann man es ja ausprobieren, wo es einem besser gefällt. Auch wenn man jetzt nur ein iPad hat, würde ich deswegen trotzdem nicht, nur ein iPhone hat, würde ich trotzdem nicht sagen, dass man deswegen drauf verzichten sollte, weil ich glaube, dass es auch in klein halt funktioniert, weil es von der Stimmung, wenn man dann vielleicht noch Kopfhörer aufzieht oder so, man kann, glaube ich, trotzdem eintauchen, aber, ja, liegt natürlich nahe bei so einem Touch-Spiel. Man tippt ja wirklich immer nur so ein bisschen an, wo die Figur hinläuft, dass es ein bisschen einfacher und eleganter auf dem iPad wirkt, glaube ich schon.
Ja. Und es ist auf alle Fälle einen Kauf wert, wie ich finde. Dann diese ganze Diskussion, die man heutzutage hört, dass ein Game quasi 79 Cent kosten muss oder nicht mehr wie 4-5 Euro. Also das finde ich so irre. Also selbst ich, der ja eigentlich in der Beta-Phase war und das Spiel bis zum Erbrechen eigentlich gespielt hat, ich habe, als es released wurde, es einfach nochmal, also ich habe es für mich nochmal gekauft, um den, sage ich mal, und auch wenn es nur ein paar Groschen waren, nochmal hinterherzuwerfen, weil ich finde, sowas ist immer, ja, das muss man tun.
Ja. Ja, und es zeigt ja auch, dass sie mehr in diese Richtung machen sollen. Also das zeigt dem Studio ja auch immer, hier, macht weiter so.
Und wenn ich da gerade mal so mit der Retro-Keule ein bisschen ausholen kann, ich finde auch, wenn man sich so die Vergangenheit mal anschaut, dann gab es ja auch schon in der Vergangenheit so isometrische Spiele. Ist ja im Grunde genommen nichts Neues. Also nicht erst seit Echo Chrome gibt es so etwas, sondern wenn man sich zum Beispiel Marble Madness oder sowas anguckt.
Ey, an das habe ich auch gedacht gerade. Da habe ich vier Mäuse kaputt gemacht auf meinem
Oder Crystal Castle oder sowas von Atari.
Qbert von daher auch noch so.
Ja, das hat auch was Isometrisches, klar. Ja. Richtig.
Ja, an Marble Madness hat es mich auch erinnert, so vom Stil. Einfach wegen diesen Stufen und diese Perspektive, die man da halt so hatte, absolut.
Zwei Fragen noch, Manu. Also erstens, was ist mit Android?
Da musst du die Ust2 fragen.
Nein, ich weiß tatsächlich, dass eine Android-Version ist in Planung. Also scheint wohl irgendwie, haben die sich selber schon zu geäußert, haben gesagt, ja, alles zu seiner Zeit, aber wollen wir auf jeden Fall auch machen. Aber wir waren jetzt erstmal dran interessiert, die iOS-Version fertig zu machen. Und die zweite Frage bei iOS-Dingern, ist es denn Bushaltestellen-kompatibel oder Bett-kompatibel? Oder?
Also von der Rätselmechanik auf jeden Fall, aber von der Stimmung, die man dort aufbauen kann, würde ich sagen, spielt's lieber abends noch im Bett. Oder auf der Toilette von mir aus, wo ihr halt für euch seid. Weil am Bus ist dann doch zu viel Ablenkung und verliert dann, glaube ich, so ein bisschen die Magie, die dieses Spiel ausströmt. Dieses verträumte, ruhige. So.
Und noch ein kurzes Wort zu Android. Also Android dürfte auch kein Problem sein, denn die Engine, auf der es entwickelt wurde, ist ja Unity.
Also ja, man sieht das auch kommt schön, auf den PC auf jeden
genau.
Fall.
Also man sieht da auch mal schön, wie ich finde, dass Unity ist so eine richtige Hausmarke jetzt, was iOS-Games angeht oder im Allgemeinen, was Games im Moment angeht.
Absolut, absolut. Also ich finde es auch super, dass die Engine halt von Anfang an diese Multiplattform-Geschichten etabliert hat. Dass es immer nur eine Frage der Ressourcen ist. Also es ist ja eigentlich gar keine Frage mehr, ob es überhaupt noch kommt, sondern eigentlich immer nur, wann schaffen wir es, das mal zu portieren.
Darf ich euch auch noch eine Frage stellen?
Gerne. Ja, bitte.
Und zwar, wir hatten kurz vorher über den Hauptcharakter gesprochen, über Ida. Da wollte ich noch was loswerden. Ich finde Ida total faszinierend als Charakter. Also die Ida ist ja so minimalistisch wie nur möglich gezeichnet und hat trotzdem so viel Bewegung und Flow in ihrem Charakter. Also wenn sie zum Beispiel gerade Treppen steigt oder so, das finde ich so herrlich animiert. Was ich euch fragen wollte, Ida ist ja ein weiblicher Charakter. Mhm. Könntet ihr euch vorstellen, dass dieses Spiel mit einem männlichen Charakter funktionieren würde?
Ich fand die jetzt gar nicht so geschlechtsspezifisch. Also klar, sie hat so von der Geometrie her hat sie wie so ein Röckchen an. Mhm. Aber wenn da jetzt dran gestanden hätte, Ida wäre ein männlicher Charakter, hätte für mich das ganze Spiel sich nicht groß verändert dadurch, ehrlich gesagt. Weil von der Geschichte, dieses bisschen Story, was da erzählt wird, ist ja jetzt nicht sehr genderspezifisch oder irgendwelche, du musst keinen Prinzen retten oder irgend sowas, weißt du?
Von der Geschichte her spielt es eigentlich keine Rolle, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich persönlich habe mich, sage ich mal, viel eher mit diesem Charakter identifiziert oder weniger mit dem Charakter an sich, sondern hatte irgendwie so eine Art, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, dass ich nicht gleich die Genderhaue bekomme. Bei mir ist sofort so ein Beschützerinstinkt, vielleicht so ein Vater-Tochter-Beschützerinstinkt angegangen, wo ich gedacht habe, also ich muss jetzt Ida durch dieses Labyrinth führen und ich hatte immer das Gefühl, ich muss diesen Charakter beschützen. Und ich denke, wenn es jetzt kein weiblicher Charakter gewesen wäre, dann hätte es für mich, sage ich mal, nicht so gut funktioniert. Wobei, ich gebe dir schon recht, im Prinzip ist eigentlich Ida, so wie sie grafisch designt wurde, eigentlich mehr oder weniger geschlechtsneutral.
Also für mich hätte es sehr gut funktioniert und ich könnte mir zum Beispiel eine Le Petit Prince Mod sehr gut vorstellen, wo du halt einfach den kleinen Prinz und auch genau mit der Figur aus dem kleinen Prinz
spielst. Ein Jung, ja, weil man den ja auch irgendwie in einer Form beschützen muss.
Aber ich hatte überhaupt gar keinen, mich wundert es jetzt gerade ein bisschen, dass du das sagst, ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, als wäre dieser Charakter beschützenswert gewesen in dieser Geschichte, weil die Gefahr von dieser Welt überhaupt nicht mir vermittelt wurde. Also die Welt war so schön und so harmonisch und so bunt und diese Krähen, wie der Daniel auch schon gesagt hat, strahlen ja nicht wirklich eine Gefahr aus, die stehen dir bloß blöd im Weg rum. Du kannst nirgends abstürzen. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt des Spiels irgendwie das Gefühl, als schwebt der Charakter oder ich in irgendeiner Form von Gefahr, ehrlich gesagt.
Das ist schon richtig, aber es gab so eine Form von Einsamkeit und Sentimentalität, sage ich mal, wo man versucht hat, also Ida aus dieser Einsamkeit, in der sie sich ja eigentlich da befindet, auch zu befreien. Also, dass man die Motivation hat, ich möchte diese Rätsel lösen, dass wir ans Ende kommen und, sage ich mal, Ida im Prinzip von dieser Einsamkeit befreit wird.
Nee, ging mir nicht so. Die Frage zu beantworten, nö.
Nö. Im Vorgespräch haben wir uns noch kurz über den Namen unterhalten und waren nämlich alle recht überrascht, dass es Monument Valley hieß.
Ach so, ich dachte, du meinst es Mario.
Danke.
Waren dann aber auch enttäuscht, dass du als Beta-Tester auch nicht mehr Informationen darüber hattest, warum sie jetzt diesen Namen gewählt hatten, weil wir dann auch drauf kamen, dass er ja Google-mäßig eigentlich recht dämlich ist, weil wer Monument Valley sucht, der findet natürlich erstmal Reiseinformationen und Touristeninformationen über das echte Monument Valley in den USA und nicht über das Spiel.
Ja, und eben das Spiel selber, wir hatten auch kurz überlegt, so hat es irgendwie einen Bezug, aber die Geometrie in diesem Spiel hat jetzt nichts mit der Landschaft zu tun, die man irgendwie im Monument Valley vorfindet. Das Einzige, was so ein bisschen dran erinnert, haben wir dann überlegt, sind die Hintergründe in dem Startscreen. Aber das war es eigentlich auch schon. Die ganze Farbwelt und so ist dann deutlich bunter als diese eher karge, rotbraune Wüstenlandschaft. Ja.
Wobei es ja ein Level gibt, jetzt ohne zu spoilern, mit diesem Freund. Ihr wisst wahrscheinlich, welches Level ich meine. Hm. Weil Ida trifft ja einen Freund und muss ja dieses Level mit diesem Freund bestehen. Das hat schon eher so vielleicht einen Monument Valley Charakter. Ja. Fällt mir jetzt gerade ein. Das fand ich aber übrigens auch persönlich eines der besten Level. Also es hat mir am besten gefallen.
Ja, aber der kommt doch mehrfach vor. Da gibt es doch mehrere Level, oder?
Nee, also der Freund kommt nur in einem Level vor.
Okay. Nein.
Also ich fand diese letzten drei Level, die dann so richtig, richtig dieses Escher-Ricke
die auch ein bisschen
total sind. Auskosten. Ja, also ich hatte das Gefühl, so die ersten vier, fünf Level ist so klassisch, dass man immer wieder so ein bisschen eine neue Mechanik in Anführungsstrichen lernt. Und dann in den letzten drei, vier Kapiteln, da geht's ja dann so richtig ab, wo du irgendwie alles zeigen musst, was du gelernt hast, mit Perspektivenwechsel, mit Drehen, mit Schiebeplattform. Und da hätte das ruhig noch ein bisschen mehr Fleisch dran haben können. Und dann war es dann aber auch schon vorbei. Und es hat dann eigentlich nur deswegen dann noch gerettet, weil es halt so schön war insgesamt. Mhm. Aber ich hätte da gut noch locker eine Stunde weiter da rumrätseln wollen. Also der Spaß, der war dann auf jeden Fall sehr hoch. Aber ich war jetzt nicht traurig oder irgendwie sowas in der Form.
Aber ich denke, die Rechnung für Astu ist wirklich aufgegangen. Also denen ging es ja wirklich nicht um Quantität, sondern um Qualität. Und das merkt man diesem Spiel absolut
an. Ist nicht so wie hier im Podcast.
Die haben ja übrigens ja auch andere schon iOS-Titel hervorgebracht, wie Whale Trail. Kennt ihr sicherlich auch. Das ist dieser Rip-Off von Tiny Birds mit dem Wal, der ein bisschen eine umgekehrte Mechanik hat.
Und die anderen zwei sind die empfehlenswert, oder?
So muss man die im Auge, oder ist das jetzt so? Nö, kann man sicherlich spielen, also ist nichts, was...
Nicht so in die Richtung von dem hier.
Nee, überhaupt nicht. Also Astu ist ja ursprünglich auch ein reines Designstudio gewesen. Die haben erst später angefangen dann mit iOS-Games. Also die gab es ja schon früher als reines Designstudio und ich denke, das merkt man dem Spiel auch an. Aber dafür, dass sie eigentlich vom Grundgedanken her keine Game-Entwickler sind, haben sie das, finde ich, saugut gelöst.
Ja, man merkt da auch, dass da ein Designer dran saß, also weil man sieht auch so ein bisschen Lithografie und Kalligraphie,
genau.
Ja, genau. Also dieses, wie allein schon der Startbildschirm mit dieser Verzierung und sowas, also da siehst du, okay, da sitzt schon einer dran, der irgendwie Auge für Design und sowas hatte. Also das jetzt, wo du das sagst, wird mir das tatsächlich dann auch noch klarer. Ja. Im Spiel selber habe ich das halt einfach nur als gelungen und schön empfunden, so dieses, dass dann so ein Rahmen um den Text ist, der dann nochmal mit so Verzwirbelungen und sowas gemacht ist. Also ja. So, jetzt sagen wir alle gut, oder?
Ja, gut, genau. Gut,
ja. Sind auf jeden Fall sehr gut investierte 2,50 Euro. 2,50 Euro sind es, ne? Aber ist auch egal. Und selbst wenn es ein bisschen mehr wären, lohnt sich das auf jeden Fall.
Was ich noch unbedingt loswerden möchte, ich weiß nicht, ob ihr das festgestellt habt. Wahrscheinlich nicht, weil ihr das Spiel nicht so oft gespielt habt wie ich. Es gibt so eine Metapher während des Spiels, und zwar innerhalb eines Schattens. Sagt es euch was?
Ja.
Und zwar, man sieht einmal einen Schatten, wo man denkt, es wäre Ida. Also man sieht also diesen klassischen Spitzhut und dieses runde Gesicht im Schatten. Mhm. Und dieser Schatten verändert sich dann, dass im Prinzip dieser Hut aufklappt. Und es ist dann plötzlich ein Rabe. Und wird euch, die ihr das Spiel bis zu Ende schon mal gespielt habt, dieser Metapher jetzt bewusst? Also ich sage das jetzt bewusst so, um nicht spoilern zu wollen, aber...
Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass mir diese Szene aufgefallen wäre. Ich habe die vielleicht einfach verpasst, aber...
Ja, aber wie gesagt, es gibt diesen Schatten, der eigentlich aussieht wie Ida und sich dann quasi zum Raben transformiert. Ja? Oder wo einem dann auch klar ist, dass der Rabe und Ida an sich, wenn man sich die grafischen Figuren ansieht, im Grunde genommen völlig identisch sind.
Hm, stimmt.
Ja. Da kann man dann wohl doch noch mehr rausholen, als die Story einen erst vermuten lässt. Na gut, da werde ich nochmal drauf achten. Ich werde es, glaube ich, nochmal durchspielen. Es geht ja relativ flott und da nochmal drauf achten. Gut, dann vielen Dank auf jeden Fall nochmal für den Tipp vor zwei Monaten. Sonst wäre es vielleicht ein bisschen an mir vorbeigerannt. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und wir sehen uns das nächste Mal in Karlsruhe, würde ich sagen.
Ja, freut mich.
Und wer bei euch vorbeikommt, soll dir Hallo sagen, auf jeden Fall.
Auf alle Fälle. Weißt,
wie viele Tausende von Leuten jetzt nach Karlsruhe pilgern.
Okay.
Dann Grüße an die Clubmannschaft.
Mache ich. An den Verein.
An den Verein, genau. Und bis zum nächsten Mal.
Okay. Ciao, ihr zwei.
Tschüss.